Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Heute sprechen wir über die Offensive Tackle und die innere Offensive Line, also im Prinzip die komplette Offensive Line im NFL Draft 2024. Viel Spaß!
Masse.
Moin Lorenz.
Ja, moin Philipp. Schön, ja. Mal wieder hier zu sein. Wie geht's?
War jetzt doch eine längere Pause, ne? Ich hoffe, wer da draußen zuhört, hat die nötige Geduld mitgebracht.
Ja, wir hatten erst, war ich krank, dann warst du weg, dann war Ostern und jetzt hat es endlich geklappt. Aber wir werden die Folgen natürlich nachreichen. Und werden die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen aufnehmen, damit ihr pünktlich zum Draft eure ganz normale Verpflegung habt.
Genau, wir wissen, dass viele von euch halt die Folgen auch erst im Hinblick auf den Draft hören. Also, ne, das zeigen ja auch gewisse Zahlen. Manche hören sie zwar dann in dem Moment direkt live, aber viele machen das dann auch erst im Vorfeld des Drafts. Und wir können zumindest von unserer Seite aus sagen, unsere Rankings sind natürlich jetzt schon mal wieder stichhaltiger, ne? Weil wir natürlich in dieser Zeit jetzt auch wieder mehr Informationen sammeln konnten. Wir haben jetzt Combine-Werte, die Pro-Days sind rum, ne? Das sind halt alles nochmal Informationen, die wir einfließen können, die wir sonst nicht gehabt hätten, sag ich mal. Deswegen schlechter wird es dadurch nicht, sag ich mal, dass ihr jetzt länger warten musstet, eher besser. Und jetzt kann man schon sagen, so jetzt wird sich auch nicht mehr allzu viel an den Rankings verändern, bis zum Draft, ne?
Das hast du sehr schön geredet, auf jeden Fall, dass wir es ein paar Mal verschieben mussten.
Genau, also es war ja nicht die Absicht daran, aber ja, musste ja muss das ja auch noch schön verpacken. Aber schön verpacken, wir wollen über die Offensive Line reden und ich sag dir ganz ehrlich, das ist schon eine verdammt gute Klasse, ne? Also die müssen wir nicht schön malen.
Das ist eine mega gute Klasse und geht so ein bisschen mit dem Thema weiter, dass man offensiv in dieser Draft-Klasse wirklich ordentlich was bewegen kann als Team. Und ja, sei es auf Tackle, sei es auf Interior, manche werden es verfolgt haben in der Free Agency, haben teilweise Guards richtig viel Geld bekommen. Das spricht für mich einerseits dazu, dass manche Teams halt die Offensive Line so lange vernachlässigt haben, dass sie jetzt Geld an alles werfen, was so ein bisschen mal ein Pflaster sein kann, weil das einfach eine extrem wichtige Position ist. Aber andererseits auch dafür, dass diese Interior Pressure, die durch Spieler, gut, Aaron Donald hat jetzt aufgehört, aber Dexter Lawrence, Chris Jones und so weiter und so fort, eben auch gestoppt werden muss, wenn man einen Super Bowl Run machen will, weil ja, mittlerweile reicht es, oder hat es eigentlich noch nie, aber es gibt einfach mittlerweile viele von diesen athletischen Defensive Tackle, die im Pass Rush sehr gefährlich sind und teilweise Pass First und nicht mehr Run First Player sind.
Ja, ich habe in meiner Top 30 oder sagen wir 31 10 Offensive Linemen. Mhm. Das ist tatsächlich eine Menge, auch für jemanden, der gerne Offensive Line auch etwas besser bewertet, weil ich tatsächlich einen sehr großen Nutzen darin sehe, eine gute Offensive Line zu haben und vor allem auch sehr viel Spaß daran habe, zu sehen, wie man Offensive Linemen ausbildet und was man denen noch alles beibringen kann. Nachlesen, so viel sei erlaubt, werdet ihr auch in den nächsten Wochen noch öfter hören. Könnt ihr das Ganze übrigens in meinem Draft Guide, den habe ich geschrieben. Das Layout macht gerade Torben mit seinen Mitarbeiterinnen und der wird zum Wochenende auf jeden Fall dann auch käuflich zu erwerben sein. Das Ganze findet ihr dann unter draftguide.ly oder ganz einfach hier über die Social Media Kanäle von Football Quark. Also wer Football Quark folgt, wird das eigentlich nicht verpassen. Und da könnt ihr im Prinzip meine Rankings und mein Big Board auch nochmal nachlesen. Insgesamt sind das etwas über 160 Spieler geworden, die da drin stecken. Und kriegt ihr nochmal viele, viele Informationen. Also wenn ihr Fans von dem seid, was wir hier immer so erzählen, dann könnte das was für euch sein.
Wofür steht denn LY in der Adresse?
Das weiß ich auch nicht, da musst du Torben fragen.
Ja,
ich bin nur fürs Schreiben und für die Bewertung der Spieler zuständig. Alles andere macht der Head of Money.
Siehst du, da habe ich noch eine Frage an Torben, das ist gut. Torben, wenn du zuhörst, ich werde dir nachher mal eine WhatsApp schreiben.
Der hört tatsächlich regelmäßig auch in unsere Folgen rein. Also das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das freut mich zu hören.
Ja. So, wir haben auf jeden Fall heute die Offensive Line, habe ich schon gesagt. Werden zum Wochenende weitermachen mit den Edge-Rushern und Linebackern, die wir euch noch schuldig sind. Und nächste Woche haben wir wieder zwei Folgen. Dann Richtung Wochenende werden wir nochmal die Running Backs und Tight Ends in einer gemeinsamen Folge besprechen und den Abschluss machen die Defensive Backs. So, dann geht's tatsächlich mit schnellen Schritten Richtung Draft. Aber nochmal zurück. Offensive Line. Bei mir 31, also 10 von 31 Spielern der Besten gehören in die Offensive Line. Das ist ein Drittel. Das ist natürlich schon eine Menge. Sieht das bei dir ähnlich aus?
Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ja, wenn ich ein Big Board gemacht hätte bisher, würde es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Allein wenn ich mir meine Top 5 angucke, gerade was die Tackle angeht, gibt es da so ein paar Namen, die in anderen Klassen mit Sicherheit unter den Top 5 tackeln werden. Dasselbe für die Interior Line. Also da war es auch schwierig, sich dann wirklich auf die 5, die wir hier in der Folge besprechen wollen, festzulegen. Von daher hoffe ich, dass sie vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich sind, dass wir vielleicht über 6 oder 7 Spieler pro Position sprechen werden. Aber das sprechen wir vorher nicht ab. Das macht die Folge dann auch ein bisschen interessanter. Aber auf jeden Fall, und es gibt so viele Teams, die Offensive-Line-Hilfe brauchen, und das ist kein sexy Pick, einen Guard an 20. Stelle oder einen Center oder einen Tackle da zu nehmen, aber auf jedem Level im Football ist diese Offensive-Line einfach elementar wichtig, um ja Plays zu machen, und explosive Offenses kommen auch ein Stück weit von der Offensive-Line, und wer in den Playoffs im Dezember in diesen Zeiten der Saison bestehen will, braucht zumindest eine ordentliche Offensive Line. Wir haben es in den letzten Jahren auch mit den Chiefs gesehen, die dann zum Beispiel Star Receiver abgegeben haben, aber gesagt haben, okay, wir müssen diese Offensive Line solide besetzen. Und gute Teams schaffen das auch durch den Draft, die immer wieder auch höhere Draftpicks investieren. Auch die Dallas Cowboys haben vor Jahren mal, ich glaube, 3 Jahre in Folge einen Offensive Lineman genommen und hatten danach immer sehr, sehr gute Teams, hat zwar nie bis ganz gereicht, aber das ist jetzt vielleicht als Fan nicht das Pick, wo man sich so total drüber freut. Das ist kein Wide Receiver, der direkt explosive Plays macht, aber ein guter Offensive Liner, und da gibt's in dieser Klasse ganz, ganz viele, machen ein Team einfach gut und machen eine Offense spektakulärer und sichern ein Run-Game ab und haben ganz, ganz viele Qualitäten, und im Endeffekt ist Football auch in vielerlei Hinsicht ein One-on-One-Sport, und wenn du dein One-on-One in den Trenches gewinnst, gewinnst du normalerweise viele Spiele. So ist zumindest meine Philosophie. Ich glaube, du siehst es ähnlich. Und ich glaube, viele, viele Coaches und Menschen, die sich mit dem Football beschäftigen, sehen das auch so. Von daher, ja, eine ganz, ganz wichtige Position, über die wir beide ja sehr, sehr gerne quatschen und philosophieren, und ja, tatsächlich auch mittlerweile meine Lieblingsposition, Tape zu schauen. Einerseits, weil ich recht schnell herausfinden kann bei einem Offensive Liner, wo man den ungefähr hinsteckt. Mit Sicherheit möchte man dann auch die gegen verschiedene Fronts sehen, in verschiedenen Matchups, gegen verschiedene Pass-Rusher oder Defensive Linemen. Aber es macht mir mittlerweile extrem viel Spaß, diese Position zu bewerten, sei das im Draft-Level, sei das im europäischen Football-Level oder sonst wo. Ja, großer, großer Freund der Offensive Linemen.
Ja, wir würden natürlich Teams von der Front her bauen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und ja, es ist natürlich so, wenn First-Round-Picks in die Offensive Line nicht sexy sind, dann kann man natürlich aber genauso argumentieren und sagen, ey, wenn jetzt Philipp und Lawrence schon 10 in ihren Top 30 haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch hoch, dass ich in der zweiten Runde sogar noch ein First-Round-Talent kriegen kann auf der Position. Dass einer der, über die wir jetzt gleich reden, vielleicht dann noch da ist und mein Team ja immer noch verstärken kann, ne?
bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil es das in den letzten Jahren immer mal wieder gegeben hat, dass ich das Gefühl hatte, dass die Offensive Line ein bisschen weiter runtergepusht wurde, Teams dann doch eher nochmal ein DB oder beziehungsweise ein Cornerback höher bewertet haben, Receiver die Position höher bewertet haben, aber ich glaube wirklich auch, wenn man sich anguckt, was die Jungs mittlerweile in der Free Agency bekommen, auch was Interior Offensive Linemen angeht, kann ich mir gut vorstellen, dass davon auch zwei, drei in der ersten Runde gehen, und Tackle, ist das weit hergeholt zu sagen, da könnten wir 7 in der ersten Runde sehen?
Das wäre tatsächlich krass. Also das ist eine ähnliche Bewegung, die wir in den letzten Jahren bei den Wide Receivers sehen. Ne? Wenn wir über die Tackle sprechen, das machen wir zuerst und dann gehen wir weiter nach innen, denn die beiden Tackles stehen außen. Was zeichnet den Offensive Tackle aus? Also was sind Dinge, auf die du achtest bei der Bewertung? Was gewichtest du vielleicht auch mehr? Wo siehst du Punkte, die man eher noch weiter ausbilden kann?
Grundsätzlich ist Tackle eine Position, vor allem den Left Tackle, aber auch den Right Tackle mittlerweile, das nimmt sich nicht mehr viel, wo die Pass Protection für mich das A und O ist. Was dann im Run-Game noch dazu kommt, ist ein Bonus. Ich habe mal einen Podcast aufgenommen mit Jim Mora Jr. damals, wo wir dann über Penei Sewell gesprochen haben und er meint dann irgendwann, ja, aber mein Tackle, lass uns mal über diesen Pass Protection sprechen, weil Penei Sewell damals so viele gute Dinge im Run-Game gemacht hat. Auch in der Pass Protection natürlich sehr viel, einer der besten Tackles der Liga, aber das ist wirklich das, was wichtig ist und was braucht man für gute Pass Protection. Für mich fängt es mit der Beinarbeit an. Da muss eine gewisse Athletik vorhanden sein. Und eben auch ein Gefühl für diese Island, auf der man da, auf dieser Insel übersetzt, auf der man da die Pass Protection machen muss. Also, dass man nicht, es gibt auch viele athletische Tackle, die dann aber immer zu schnell im Prinzip diesen Overset machen, dann innen die Tür wieder offen halten. Ja, wie gesagt, das nenne ich so ein bisschen das Gefühl für die Pass Protection. Dann kommen die Hände dazu ins Spiel. Wie ist der Punch? Aber auch, wie ist das Reset und Replace? Weil oftmals gegen NFL-Rusher sind die in der Lage, diesen Punch zu schlagen, auch von sehr, sehr guten Tackle. Und dann ist es die Frage, wie kann man seine Base resetten und seine Hände replacen, sodass man wieder nach innen kommt. Und man muss natürlich den Power Rush stoppen. Also Anchor ist auch noch ganz wichtig. Und was ich bei diesem Reset und Replace noch sagen möchte, ist, dass da die Balance auch ganz groß ins Spiel kommt, beim Anchor auch. Aber das ist ja eine Position mit sehr, sehr vielen verschiedenen Dingen, die man da braucht. Man muss schnell im Kopf, so wie auf den beiden sein, auch gewisse Dinge antizipieren können, dabei immer in seiner Technik in Balance bleiben. Und ja, eben die verschiedenen Rushes, die so ein NFL-Pass-Rusher an einem testet, auch alle abwehren können, weil es bringt nichts, wenn man jetzt nur einen guten Anchor hat oder nur gute Beinarbeit. Damit kann man arbeiten, das kann man dann immer entwickeln. Das sind wahrscheinlich so die Spieler, die jetzt eher nicht in den Top 5 landen, aber um wirklich in der NFL spielen zu können, musst du gegen Speed bestehen können, du musst einen 4i5-Tech-Typ blocken können, und ja, auch diesen Speed-to-Power, diesen Power-Rush am besten auch noch. Und wer das kann, das ist die absolute Elite. Und das sind auch absolute Difference-Maker in einer Offense, wenn man da einen hat.
Und das ist tatsächlich auch die größte Herausforderung, die ein Offensive-Lineman und vor allem der Offensive-Tackle gegenüber dem Edge-Rusher und dem Defensive-Lineman hat. Denn während der Edge-Rusher und auch der D-Liner häufig einfach auch mal während der Downs gewechselt wird, weil man sagt, hey, du gehst jetzt mal weiter nach innen, du gehst weiter nach außen, dich setze ich mal auf die Bank, weil das ist ein klares Rundown, das ist ein klares Passdown und da bist du einfach Spezialist, da sehe ich dich mehr, ist der Offensive Tackle einfach bei jedem Player auf dem Platz und muss gegen all diese verschiedenen Qualitäten auf der anderen Seite antreten, na, und und dort seinen Mann stehen. Ich finde tatsächlich, das A und O für einen Offensive Tackle ist für mich die Beinarbeit, weil damit erziele ich halt, wie du schon sagst, damit erziele ich den Anker, damit erziele ich die Reichweite, damit hole ich mir das Maximum an Beweglichkeit. Das muss athletisch halt stimmen, dass ich das kann. Und das ist auch tatsächlich für mich immer das, was ich am schwierigsten nachher auf dem nächsten Level noch auf die Kette kriege. wenn ich damit am College schon Probleme hatte, gerade wenn ich vielleicht sowieso schon athletische Limitierungen habe, ist das immer ein Punkt, wo ich sage, ah, wahrscheinlich ist er einfach nicht so schön auf den Beinen. Und Beinarbeit, wie gesagt, ich will, dass ein Spieler mit dem Unterkörper zum Matchup treibt und sich nicht in das Matchup reinlehnt, das darf er nicht. Und ich finde, an solchen Dingen siehst du schon sehr schnell, ob er beweglich ist, ob er eben diese Beinarbeit hat oder nicht. Wenn er reached nach einem Spieler, ist das immer ein Zeichen dafür, dass er es entweder technisch, aber auch vielleicht athletisch nicht kann, mit den besten Spielern mitzuhalten. Während ich zum Beispiel sage, im Handeinsatz, dass zumindest die Erfahrung zeigt das, in den letzten Jahren auf dem Level der National Football League, aber auch das, was ich bisher so mit Offensive Linemen kennengelernt habe, das ist noch am einfachsten zu lernen. Da kann ich sehr viel auch weg vom Trainingsfeld machen. Da kann ich sehr viel koordinativ machen. Da kann ich natürlich auch an der Strength, Kraft, Training machen, an der Mobilität. Also da kann ich tatsächlich sehr viel erreichen mit individuellerem Coaching, als es viele Offensive Linemen dann am College halt gewohnt waren. Also jetzt gehen sie ja eben in die Camps von Duke Manyweather zum Beispiel, der wahrscheinlich so das bekannteste Camp für Offensive Linemen hat, ne? Und wo sie dann an diesen Dingen wirklich intensiv arbeiten können, wo sie ja mittlerweile sich auch wirklich Pläne machen, wie schlage ich bestimmte Pass-Rush-Moves, die gerade wieder im Trend sind, ne? Und das ist ja wirklich so, dass jeder Offensive Lineman da einfach in der Offseason nochmal wieder besser wird. Also das ist tatsächlich mit der richtigen Mentalität, ist daran gut zu arbeiten. Tristan Wirfs war für mich ein gutes Beispiel in den letzten Jahren, der da große Defizite hatte und diesen Sprung praktisch in der freien Zeit vom Draft zur Saison bereits machen konnte, um dann sofort als Right Tackle starten zu können, ne?
So. Ja, Tristan Wirfs ist ein super Beispiel. Ich hätte jetzt sonst Bernhard Reimann vielleicht auch nochmal gebracht, im deutschsprachigen Raum. Auch jemand, natürlich, der ja auch erst spät zu dieser Position gekommen ist, aber in Sachen Athletik einfach die Voraussetzungen hatte und dann die Arbeitsmoral und das Verständnis und Football-IQ, um als Tackle jetzt in der NFL ein guter Starter zu sein.
Wobei die 30 Pfund, 40 Pfund mehr, die er mittlerweile auf die Waage bringt, sicherlich auch eine gute Hilfe sind, aber das ist
klar,
ja
aber auch, das du, ist auch du musst auch die Athletik behalten, also ja. Und es gibt eben wenige Menschen, die mit 320 Pfund oder 310 noch diesen Footspeed hinlegen und dann aber auch noch die ganzen anderen Dinge können, die wir eben aufgezählt haben.
Und wir mögen das vielleicht belächeln und auch die jetzt gerade zuhören, ne? Er war jetzt bei den Promantikern. Und er ist ja früher auch schon bei uns gewesen, noch vorm Draft damals haben wir drüber gesprochen, wo er knapp über 290 Pfund wog und auch selber sagte, dass das tatsächlich eine Herausforderung für ihn wird, das Gewicht zu nehmen, ne? Und bei den Romantikern spricht er jetzt darüber eben, wie schwer ihm das tatsächlich gefallen ist. Also, dass es Tage gab, wo er sich wirklich auch so übergeben musste, weil er so viel aufnehmen musste, um auf diese Masse zu kommen, dass sein Körper das gar nicht mehr gestanden hat, dass ihm richtig schlecht davon geworden ist. Also, wie gesagt, man macht das vielleicht ein Stück weit belächeln, weil man sagt, ja, mal ein bisschen zunehmen ist ja, das ist ja keine Herausforderung, ne? Aber für jemanden, der jeden Tag 8 bis 10 Stunden trainiert, ist das eine andere Aufgabe als für uns beiden Sesselfurzer.
Genau, schaut euch mal an zu dem Thema, drückt den Podcast kurz auf Pause und gebt mal bei YouTube Ben Bartsch Cocktail ein. Das gab es mal beim Combine, wo Ben Bartsch gezeigt hat, damals ein Draft Prospect, was er jeden Tag für einen Cocktail isst, mit allen möglichen Leckereien. Sehr, sehr spannend. Das würde ich mir nicht unbedingt gerne jeden Tag reinfahren wollen und danach vor allem noch Sport machen.
Nee, es wäre mein Todesurteil. Auf jeden Fall könnte ich mein Gewicht da, oh Gott, da würde ich durch die Decke gehen. So, aber jetzt wollen wir mal über, wir beginnen mal mit der Top 5 der Offensive Tackle. Und ich bin mal gespannt, ob du an deiner 5 jetzt einen Spieler hast, der da eher auch noch Masse draufpacken muss oder der damit weniger Probleme hat.
Ja, da habe ich tatsächlich einen, der damit weniger Probleme hat. Ich habe mich auf Nummer 5 für J.C. Latham von Alabama entschieden. Ja, J.C. Latham ist ein Right Tackle. Wir haben einige Right Tackle in meinen Top 5. Auch ein Freund davon, die dann dazu zu lassen erstmal, weil das schon nicht ganz so einfach ist, das einfach umzustellen. Auch vom Körperbau her. J.C. Latham hat einen massiven Unterkörper, also das geht vom Po bis in die Beine, hat er da so zwei, wie sagt man im Englischen, so schön Tree Trunks, also Baumstämme als Beine. Ja, das bringt natürlich diese Power mit, die du brauchst. Den Bullrush habe ich ihn noch nie geschlagen gesehen. Er hat natürlich auch die Armlänge. Wenn er dann in das Frame des Gegners kommt, hat er auch dieses Latch, also das heißt, das ist kein Holding, wenn du die Hände nach innen bekommst und deine Füße weiter bewegst als Offensive Lineman und dann so ein bisschen ja dich festhalten kannst am Pad des Blockers. Das macht er super. Und im Run-Game jemand, der einen absoluten Unterschied macht. Auch hinten raus in dieser Alabama-Saison, wo sie dann wirklich irgendwann tatsächlich auch Georgia in den Trenches meiner Meinung nach dominiert haben im SEC-Championship-Game, war J.C. Latham großer Teil davon. Der ja einfach auch als Runblocker nochmal den Unterschied macht. Ich weiß, wir haben eben gesagt, Pass Protection ist das Wichtige, wo ich bei ihm tatsächlich, warum er nur auf 5 ist, weil in diesen ganzen Belangen ist er wirklich super und ganz große Klasse. Er hat nicht so das Footwork wie die nächsten 4, die jetzt kommen werden. Also diese schweren und großen und dicken Beine, die finde ich, sieht man so ein bisschen, dass ihm hier und da gegen den absoluten Speedrusher so ein bisschen diese ganz schnelle, explosive Agilität fehlt. Und das ist so ein bisschen das Fragezeichen bei ihm. Das kann man aber trotzdem, glaube ich, das wird ihn schon davon limitieren, einer der absoluten Top-Tackles der Liga zu werden. Das glaube ich schon. Kann man aber... Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, dass das ein konstantes Problem ist, glaube ich, weil er einfach in Sachen Balance auch diese Geduld, die er mittlerweile mitbringt, dieses Gefühl in der Pass Protection, in seinen Pass Sets mitbringt, sich da in den letzten Jahren immer wieder verbessert hat. Und vielleicht auch für ein Team wie, ich weiß jetzt nicht, ob die Baltimore Ravens einen Right Tackle brauchen, aber da wäre er natürlich ein absoluter Top-Fit für so eine Offense, die den Ball viel läuft. Und jemand, der für mich so eine Erst- bis Zweitrunden-Grade hat, ihr wisst das bei mir, meine First-Round-Grades, das sind wirklich schon sehr, sehr gute Prospects, da komme ich meistens eher so auf 16, aber auf jeden Fall jemand, der in den Top 32 Spielern ist, ein Starter recht früh, am besten halt in einem Gap-Scheme, in einer Offense, die jetzt nicht die allermobilsten Tackle braucht. Ich glaube, Teams wie die 49ers würden wahrscheinlich eher woanders hinschauen, aber ja, J.C. Latham von Alabama, ein sehr guter Spieler.
Ja, wir reden hier bei mir auch bereits von einem Top 20 Spieler, obwohl die Agility vielleicht nicht so da ist wie bei anderen Spielern vor ihm. Aber ich denke, wir sind uns einig, ein Plug-and-Play-Starter auf Right Tackle, ne? Also, und ich glaube auch zuverlässig von Tag 1. Also, du weißt, wo er seine Schwächen hat, aber du weißt halt, welches System du spielst, was diese Schwächen sicherlich auch kaschieren wird, das hast du gerade schon gesagt. Und dann kannst du ihn zuverlässig ab dem ersten Tag bringen und hast, wie ich so gerne sage, ich finde, bei der Offensive Line geht es nicht nur um Talent, es geht auch um Zuverlässigkeit, um Spielerfahrung. Und wenn ich einfach für 5-6 Jahre meine Line einfach gesetzt habe und die immer gleich ist, die Houston Texans, ist, glaube ich, ein Punkt, den wir noch gar nicht oft genug gelobt haben. Die haben vor CJ Stroud eine Line, da sind alle Verträge frisch verlängert. Die sind alle für die nächsten Jahre safe und die Line hat gut geblockt für Stroud. Also das ist einfach ein Fund. Ich glaube, was den Texans einfach ein Fundament für die nächsten Jahre gibt, von denen sie richtig krass zehren können. Also das rechnen wir, glaube ich, noch gar nicht hoch genug an, was die Texans da gerade geschafft haben. Sie haben den Quarterback und sie haben die Offensive Line für die nächsten Jahre set und ich glaube, für 3 Jahre jetzt zumindest nochmal safe. Und das gibt dir echt Planungssicherheit für alles drumherum, was du bauen willst. J.C. Latham, 5. So, dann mache ich direkt mit der 4 weiter, weil Latham halt meine 5 ist, genauso wie bei dir. Amarius Mims ist meine 4 von Georgia. Auch bei dir?
Nee, ich habe ihn auf der 3.
Okay, so. Mims hat halt ein Jahr auf Right Tackle gestartet, hat tatsächlich nicht die Spielerfahrung wie zum Beispiel Latham, der auf 34 College-Einsätze kommt, habe ich hier stehen. Und das siehst du halt auch. Ne? Im Prinzip ist er noch kein kompletter Spieler. Es fehlt noch die Technik in den Beinen, wie auch in den Händen. Hände, habe ich schon gesagt, sind nicht so das Problem. Beine können zum Problem werden. Wenn du allerdings natürlich so agil, athletisch und quick auf den Beinen bist wie er, dann kannst du das noch lernen. Und unterm Strich zählt halt, wenn du blocken kannst, dann kannst du blocken. Und Mims arbeitet technisch zwar nicht sauber, aber er blockt halt. Er kriegt im Lauf alles wegbewegt. Er kriegt vor allem in Pass Protection, lässt er nichts zu. Natürlich auch auf der rechten Seite, auch hier. Und ich denke, das zieht sich jetzt generell auch durch die Top 5. Wenige Spieler dabei, die ich jetzt unbedingt auf der linken Seite sehe oder die zumindest Spielerfahrung auf der linken Seite gesammelt haben. Und ich sage auch bei Mims, ich sage nicht, dass er nicht auf der linken Seite spielen kann. Ich sage aber an dem Punkt, in dem Stadium, in dem er gerade ist, was seine Entwicklung betrifft, wäre ich vorsichtig, den jetzt in Runde 1 zu draften, in der Erwartung, der spielt jetzt sofort auf links, den schule ich um, weil der hat so viele andere Dinge zu lernen, dass das nach hinten losgehen kann. Das heißt nicht, dass Mims nicht links spielen kann. Ich sag mal, mit Right und Left Tackle spielen ist so ein bisschen wie mit einem 100-Meter-Sprinter, der praktisch den Fuß, mit dem er losläuft, ändert. Ne? Das ist nicht so bei einer Verletzung, die dafür sorgt, dass ein Sprinter zukünftig den Fuß wechseln muss, dass das dafür sorgt, dass dieser Sprinter zukünftig einfach nicht mehr laufen kann und kein guter 100-Meter-Sprinter ist. Aber du läufst dann vielleicht nicht mehr, du läufst dann vielleicht 2 Zehntel am Schluss halt langsamer. Und das kann den Ausschlag geben. Bei Mims würde ich jetzt sagen, eher nicht. Ich würde aber einfach einen Plan für ihn haben. Und der sieht nicht vor, dass ich ihm gleich die nächste Herausforderung vor die Nase setze, wenn er eigentlich sowieso noch etliche Dinge zu lernen hat. Und eben aufgrund dieser Rohheit auch, die er hat, ist er dann meine 4.
Ich spreche jetzt auch mal über ihn, weil sonst ist das immer so, ja.
Das ist unlogisch sonst, ja.
Genau. Mims, meine 3, ist, wenn du einen Offensive Tackle, wenn du einem Coach sagen würdest, bau mal einen im Labor, dann wäre das von der Size und von der Athletik her einfach Amarius Mims. Daran führt kein Weg vorbei. Auch einfach die Hände, die er hat, wie sein Körper geformt ist, die Proportionen sind alle top, der hat lange Arme bis zum Abwinken, hat halt leider nur 803 Snaps gespielt, wie du schon gesagt hast. Teilweise aber mit super Tape. Ohio State 2022 kann mit allem mithalten, was ich in den letzten 5 Jahren von einem Offensive Liner auf Tape gesehen habe. Da ist so das, was er sein kann. Ich finde ihn tatsächlich gar nicht mal so roh, weil klar kann er noch gewisse Dinge anders machen, aber manche Sachen braucht er einfach nicht, einfach weil er so viel länger ist und weil er diese Power sowieso mitbringt, diese Athletik mitbringt, hat das Potenzial für mich, wenn für ihn alles richtig läuft, tatsächlich in ein paar Jahren der beste Tackle aus dieser Klasse zu sein, und das sagt schon viel aus, einfach auch wie hoch ich bei zum Beispiel einem Joe Alt bin. Die Fragen, warum ist Mims nicht die 2 oder die 1 bei mir, ich habe ihn jetzt bei vielen oder bei einigen Leuten schon auf der 2 gesehen, kann ich auch mitgehen, ist halt einfach, sind die Verletzungsprobleme, die er hatte. Dann gab es nach seinem Freshman-Jahr, gab es mal so ein paar Transfergerüchte, wo er schon im Prinzip fast bei USC war, dann doch wieder zurück. Das ist immer auch so ein bisschen komisch. Kann ich aber jetzt auch nur von Weitem beurteilen. Meiner Meinung nach der riskanteste dieser Top 5, einfach weil die Best Ability ist immer die Availability und die hat Mims in den letzten Jahren nicht gezeigt. Aber wie gesagt, er kann einer der Top-Tackle der Liga werden. Diese Voraussetzungen bringt er mit. Und jemand, ja, der einen guten Assistant-Offensive-Line-Coach hat, vor allem, weil das sind meistens die sich nicht so viele Gedanken ums Scheme machen, sondern wirklich die Spieler 1-zu-1 betreuen können, solche Spieler, und auch technisch entwickeln können. Ja, da kann man aus Amarius Mims ganz, ganz viel machen. Athletik, Size, Power, bringt er alles mit, und das nicht nur gut, sondern halt einfach in einem unfassbar starken Maß. Also ja, ein sehr, sehr super Prospect, finde ich. Wie gesagt, man muss, ich hoffe halt, dass er fit bleiben kann, weil das war in Georgia schon das Problem.
Wen hast du noch dahinter?
Ich habe Talis Fuaga dahinter, von Oregon State. Tatsächlich auch nur knapp. Also meine 2, 3, 4 sind sehr, sehr eng beieinander. Auch Latham ist dahinter, nicht weit weg. Talis Fuaga von Oregon State, auch ein Right Tackle. Der letzte jetzt meiner Liste. Bringt auch Size und Athletik mit. Jetzt von den Proportionen nicht ganz so gut wie ein Mims. Aber ja, ich fange mal mit dem Run-Game an, da ist er auch ein physischer People-Mover, Drive and Finish hat er da absolut, hat auch dieses Torque, also dass man immer wieder den Defender von den Beinen so ein bisschen drehen kann, das macht einfach absolut Spaß. Als Pass-Protector, wie gesagt, athletisch super, bringt auch die Länge mit. Sein Punch fand ich nicht immer optimal, er kompensiert dann aber wirklich super. Das, was da worüber wir eben gesprochen haben, dieses Resetten der Base und dann das Replacing der Hands, dass er immer wieder reinkommt, das finde ich manchmal fast noch wichtiger, als einen guten ersten Punch zu haben, weil auch einfach viele NFL-Pass-Rusher deinen Punch schlagen werden. Da ist er wirklich super. Wie gesagt, die Beinarbeit, diese Athletik, er hat halt einfach noch mal ein bisschen mehr Explosivität in seinen Schritten, als das zum Beispiel bei einem Latham der Fall ist. Im Run-Game sind die Movement-Skills auch überdurchschnittlich, jetzt nicht überragend. Ist für mich fast der zweitsicherste Tackle der Klasse. Und der vielleicht am Tag 1 der zweitbeste Spieler ist, wenn man die jetzt einfach auf den Platz stellt, hat aber ein bisschen weniger Potenzial, finde ich, als Mims und dann noch einen, den wir gleich noch nennen werden. Aber ja, Talis Fuaga ist ein Day-One-Starter und ein guter Day-One-Starter, wo du an 10, 11, 12 schon drüber nachdenken kannst. Und ich glaube, aus den Top 20 kommt er nicht raus, kann ich mir nicht vorstellen, dafür ist er zu gut.
Wir werden gleich nochmal beide unsere Top 5 vorlesen. Keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, damit das nicht durcheinander kommt. Aber es bietet sich halt an, einfach in dem Moment, wo die Spieler angesprochen werden, darüber zu sprechen. Fuaga ist tatsächlich, wie du schon sagst, der zweitbeste Spieler, der sofort spielen kann. Für mich der zweitbeste auch auf meinem Board. Was vor allem daran liegt, kann ich sagen, dass er eine hervorragende Entwicklung im letzten Jahr vorgenommen hat. Also ich finde, dass er viel zuverlässiger, konstanter spielt, weniger Strafen kassiert, ein wesentlich besseres Placement hat in allem, was er macht. Und ich habe ja was zum Handwork, zum Punch, habe ich ja schon gesagt, wie ich das bewerte und dass das für mich einfach, das fällt für mich hinten rüber, vor allem, wenn ich noch von der Oregon State komme, wo ich denke mal, wo ich jetzt mal behaupten würde, dass der ein oder andere Trainer oder persönliche Trainer weniger dort ist als zum Beispiel bei einer Schule wie Alabama. So, also ich denke, dass du individueller nochmal an Qualitäten in Bama besser arbeiten kannst als bei den Beavers. Das soll nicht heißen, dass das Programm schlecht ist, aber es ist halt schon ein bisschen kleiner. So fair sollten wir, glaube ich, sein. Also die finanziellen Mittel sind sicherlich nicht dieselben und dementsprechend sehe ich da einfach noch das Potenzial von Fuaga, was relativ schnell ausgeschöpft werden könnte. Aber du sagst es schon, hier sind wir auch wieder bei einem Right-Tackle-Prospect. Werden wir, glaube ich, bei meiner 3, die dann vielleicht da eine 2 ist, das werden wir gleich hören, bei einem Left-Tackle-Prospect sind. Das ist Olu Fashanu von der Penn State, den ich am Ende eben an meiner 3 habe. Für mich eigentlich, also das Highlight seines Tapes war, als er in den Rap geht, in die Pass Protection und erst nochmal den Defensive Tackle kurz mit seinem Guard so unterstützt, kurz mit aufnimmt und erst dann in die Rückwärtsbewegung geht, um den Edge Rusher aufzunehmen und ihn vom Quarterback abzuschirmen. Und das zeigt eigentlich schon alles, was Fashanu kann. Der ist verdammt beweglich und das weiß der auch. Also dieses Vertrauen in die eigenen Stärken zu haben in dem Moment, das so zu spielen und zu wissen, dass ich den trotzdem noch kriege und auffange, dass ich meinem Mitspieler den Support geben kann, den er vielleicht an der Stelle braucht und trotzdem setze ich meinen eigenen Block noch, obwohl ich da ja eigentlich viel zu spät bin, das ist schon grandios und das spricht einfach für diesen Spieler. Was schade ist, ist tatsächlich der fehlende Entwicklungsschritt im letzten Jahr, für den mir die Begründung fehlt, Gab es eine Verletzung, von der wir vielleicht nichts wissen, die ihn gehindert hat, so zu arbeiten, wie er das vielleicht gerne gemacht hätte? Woran hat das letztendlich gelegen, dass er diesen nächsten Schritt, den wir alle gerne gesehen hätten, nicht gemacht hat? Den Fuaga zum Beispiel gemacht hat, eindeutig. Du siehst eigentlich kein wirklich besseres Tape von Fasciano gegenüber 2022. Und das ist im Hinblick darauf, dass er auch noch eine Entwicklung zu gehen hat. Denn wir haben mit Fasciano keinen Spieler, der immer seine PS auf die Straße kriegt, sag ich mal. Also der, gerade wenn es um Runblocking geht, wenn es um Kraftübertragung in seine Aktion geht, das immer so zu vollster Zufriedenheit hinkriegt, wo er sicherlich noch was werden muss, möchtest du einfach eine bessere Entwicklung sehen. Aber, das sei auch gesagt, Fasciano trotzdem eben, also ich habe ihn an 12 auf meinem Big Board trotzdem, obwohl er dann nur der dritte Offensive Tackle ist. Ich sehe natürlich, wie auch die NFL, die Pass Protection als wichtigeres Segment in deinem Job als Offensive Tackle an, als eben das Run Blocking. Und ich denke auch bei so einem Punkt wie spielphysischer, sieh zu, dass du das einfach, also das, was du eigentlich gut kannst, sauberer zusammenführst und da einfach nochmal konstanter spielst, das ist etwas, was du sicherlich schaffen kannst noch im nächsten Schritt. Das eben meine Nummer 3.
Ich habe da tatsächlich eine Erklärung für und bei sonst gehe ich allem mit, was du gesagt hast, vor allem diese Core Strength, die er mitbringt. Das heißt, das ist die Power, die er so aus dem Popo und dem unteren Rückenbereich, den Bauchmuskeln und in diesem Bereich hat, ist absoluter Wahnsinn. War das auch schon, seit er das erste Mal in diesem Bowl Game vor 2 Jahren bei Penn State aufs Feld gekommen ist. Durch ihn kannst du nicht Bullrushen, auch kein Speed to Power converten. Diese ganzen Dinge gehen nicht. Die Athletik im Unterkörper, wie du gesagt hast, diese Explosivität, wie beweglich und agil er ist, ist einfach Wahnsinn. Ich habe aber eine Erklärung dafür, warum das manchmal nicht so gut funktioniert mit seiner Kraftübertragung. Und er hat ziemlich kleine Hände. Und das ist was ich in den letzten Jahren und damals mal von Rolly McKenzie tatsächlich, langjähriger Scout der Raiders, gehört habe, dass das eben das Handgröße bei Offensive und Defensive Linern schon mit einer gewissen Physis, die man dann an den Gegner übertragen kann, dass sich das überträgt und dass das ein Indikator ist. Und als ich das Measurement dann gesehen habe, dachte ich so, okay, das macht jetzt tatsächlich auch Sinn. Ja. Manchmal fällt ihm dieses Latchen nicht so leicht, was ich eben beschrieben habe. Er ist trotzdem halt meine 2, weil er so gut in Pass Protection ist, weil er da fast nicht zu schlagen ist. Er erinnert mich jetzt nur in Pass Protection tatsächlich auch von der Größe her und von seiner Beweglichkeit und von der Bewegung her an Trent Williams. Und das ist einfach schon ein Riesenkompliment, auch wie die beiden proportioniert sind, wie athletisch die beiden sind. Mit Sicherheit hat Trent Williams hier und da in seiner NFL-Karriere auch nochmal den einen oder anderen Trick gelernt, den sich Fasciano dann auch hoffentlich noch aneignet, aber zumindest in Pass Protection hat er dieses Potenzial und das ist einfach Wahnsinn, dass das nicht der Nummer 1 Tackle dieser Klasse ist. Spricht natürlich auch für die Klasse trotzdem, aber ja, für mich sofort ein Starter, der halt aber auch nochmal Potenzial hat, sich auch in diesen kleinen Feinheiten der Pass Protection vielleicht nochmal ein bisschen zu verbessern, dann auch wirklich ein Bookend-Shutdown-Tackle zu sein, von dem du die Line so ein bisschen wegschiften kannst, sodass er sein One-on-One als Left-Tackle gewinnen kann und man dann vielleicht noch jemandem anderen auf der rechten Seite der Line ein bisschen aushelfen kann. Das Potenzial hat für Fasciano. Es ist auch eine Passing-League in der NFL, von daher ein absolutes Top-Prospect. Hab mich auch nochmal, als ich mir ihn jetzt nochmal länger angeguckt habe, weil ich ihn so ein bisschen, klar, man hatte ihn auf dem Radar, aber ich dachte dann so, okay, wird er meine 4 vielleicht, aber ich habe dann doch gesagt, dass diese Qualitäten, die er hat in der Pass Protection, ihn dann doch an zweiter Stelle vor den anderen beiden setzen. Wie gesagt, das ist sehr, sehr eng, das sind alles sehr, sehr gute Prospects, aber ja, Fasciano meine Nummer 2.
Ja, gehen wir es noch einmal durch. An 5 haben wir beide JC Latham. Dann hast du Talisuaga an 4, ich Amarius Mims. Den hast du wiederum an 3. Dort habe ich Olu Fasciano, den du an 2 hast. Und ich habe an 2 Fuaga. Also im Prinzip haben wir dieselbe Top 5. Und an 1, ich denke, das ist keine Überraschung, wer diesem Podcast länger aufmerksam folgt. Wir ja, rühren die Werbetrommel bereits an einem Jahr für ihn, ne? Und du darfst ihn jetzt natürlich auch als erstes nennen. Unsere 1 auf Offensive Tackle ist?
Ja, Joe Ault. Ich weiß tatsächlich nicht, vielleicht seid ihr es auch schon leid, aber wie viel man über Joe Ault noch sagen kann, für mich so neben Marvin Harrison, der absolute Blue-Chip-Spieler dieser Draft-Klasse, der bringt Size mit, der bringt Athletik mit. Ich weiß, da waren so ein paar Fragen, oh, ist er der beste Athlet, weil es bei ihm einfach immer so leicht aussieht. Ja, ist er absolut wunderbar getestet, damit diese Fragen auch beantwortet, die einige hatten in Pass-Protection, ist er. Man muss sich mal bedenken, Joe Ault war ein College, war ein Highschool Tight End, ist dann nach Notre Dame gekommen, saß da erst im Sommer hinter Blake Fisher, der so ein bisschen der nächste Notre Dame Offensive Lineman sein sollte. Fisher hat sich dann im ersten Spiel verletzt. Joe Ault hat als True Freshman die Left Tackle Position übernommen und war seitdem eigentlich überragend. Sein Vater hat auch in der NFL Offensive Line gespielt. Das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, das
Sein
Coaching.
Sein Bruder Mark hat übrigens die letzten Jahre für die Straubing Tigers in der DEL gespielt, habe ich
letztens krass,
gelesen.
Das wusste ich ja auch nicht. Cool.
Nee. Ja, also mega. Für die da unten aus dem Straubinger Raum kommen, Straubing Tigers DEL. Ich hoffe, es sind die Tigers. Ich kenne mich mit Eishockey gar nicht aus. Mark Ault ist sein Bruder.
Ha, cool. Ja, aber es sieht für ihn alles sehr, sehr leicht aus, weil er einfach so gut ist, weil er technisch überragend ist, weil er ein Top-Athlet ist, weil er, was Power und Stärke mitbringt, alles mitbringt, weil er Winkel so gut versteht, weil seine Aimpoints so gut sind. Einfach ein kompletter Spieler, jemand, der meiner Meinung nach in der ersten Saison den Pro Bowl schaffen kann, und dann einfach über Jahre immer wieder in der Diskussion um den Top-Tackle der NFL sein wird. Und deshalb für mich ein Top-2-Prospect im ganzen Draft, wenn ich ein Big Board machen würde. Er oder Marvin Harrison, da kann ich dann eine Münze werfen, da kann ich mich wirklich auch schwer entscheiden. Vielleicht ist Ault sogar einfach der Beste. Ein überragender Spieler. Ich sehe immer wieder Mock-Drafts, wo er jetzt ein bisschen fällt, in Anführungszeichen. Gut, wenn die ersten 4 Picks Quarterbacks sind, dann kann das natürlich sein, aber wenn man die Chargers ist oder so, da sehe ich einige Diskussionen auch um Wide Receiver rum. Ich weiß nicht, wie du diesen Spieler dann nicht nehmen kannst, und spätestens die Titans an 7. Stelle lachen sich dann ins Fäustchen, wenn du so einen Tackle an 7. Stelle kriegst. Wäre dann ein bisschen ähnlich, wie als damals die Lions Penei Sewell, glaube ich, an 8 bekommen haben. Der ja, jetzt auch einer der Top-Tackle, vielleicht der Top-Tackle der NFL ist. Also ja, Joe Ault, Blue Chip, hab schon so oft über ihn geredet, einfach ein super Spieler.
Haben wir schon alles erlebt, aber ich denke auch, Joe Ault wird da vorne weggehen. Top 5, alles darüber hinaus, wäre wirklich eine Überraschung, wenn das so kommen sollte. Nun haben wir auch im Hinblick auf die Uhr, würde ich sagen, werden wir den Spieler jetzt nicht mehr großartig beschreiben, weil dafür tatsächlich die Zeit fehlt. Aber haben wir einen, den wir jetzt in den Top 5 nicht genannt haben, für den wir, ja, wo wir auf jeden Fall verfolgen möchten, wo der in den späteren Runden landet?
Ein Sleeper. Ja, ich habe mir tatsächlich 2 aufgeschrieben. Ich werde den einen aber nachher bei den Guards nennen. Ich habe Ethan Driscoll von Marshall, ist ein Left Tackle, der 6'8" ist und ein super Athlet ist. Der hat sich dieses Jahr nochmal verbessert. Bei den großen Tackles gibt es oft die Problematik, dass die Waistbänder sind. Das heißt, die bänden nicht in ihren Knien, sondern eben an der Hüfte. Das möchte man nicht, weil man dadurch einfach die Balance komplett verliert. Das hat er stark verbessert. Er hat mich sehr gefreut, weil die Athletik schon auch auf dem 2022er Tape zu sehen war. Ich denke, Ethan Driscoll wird gedraftet und ist, wenn ich mir einen raussuchen würde, einen Tackle, den man vielleicht als Day-3-Pick hochcoachen kann und vielleicht sogar irgendwann mal einen Starter hat, dann wäre Ethan Driscoll für mich da, dieser Kandidat.
Schön. Ich würde an der Stelle noch Roger Rosengarten nennen von Washington, der in einer hervorragenden Offensive Line über lange Zeit 1700 Snaps auf Right Tackle gespielt. Vielleicht gibt es in dieser Klasse kräftigere Spieler, aber wir haben ja gerade schon gesagt, das Thema Run-Blocking und Pass-Protection. Ich finde, dass er technisch sehr versiert spielt, die nötige Athletik auch mitbringt für die Position des Right-Tackles und ich sag mal, ich war im letzten Jahr ein großer Fan von Daniel Wright und habe gesagt, Leute, lasst den Runde 1 draften und lasst den auch früh draften. Und viele haben gesagt so, ja, aber nur Right Tackle und irgendwie dann auch so, irgendwie dann doch nur sehr linear in seinem Spiel. Aber er spielt halt hervorragend. Und Roger Rosengarten ist, glaube ich, ein Spieler, dem auch so in dieser richtig starken Klasse einfach, er ist halt nichts Besonderes. Und deswegen fällt er so ein bisschen hinten rüber. Aber ich glaube, Roger Rosengarten kann lange in der NFL starten. Also, ne? Deswegen ein Spieler, wenn wir am zweiten Tag auf die Liste gucken und sagen, wir brauchen aber auch noch einen Right Tackle, jetzt sind die alle weg da vorne, macht euch keine Sorge, Rosengarten ist da. Oder ich mag auch Sua Mataia, sag ich ganz ehrlich. Auch für mich ein Spieler, der halt überhaupt keinen Hype auslöst, ne? Der überhaupt nicht irgendwie jemanden catcht, der halt nicht der nächste Tyler Guyton, der halt, ne, oh, krasser Leben, was ist mit Morgan, dem so alles möglich, ne? Oder Jordan Morgan. Sua Mataia und Rosengarten, die machen ihren Job. So. Mhm. Und das ist es letzten Endes, was du an Tag 2 gerne haben möchtest. Also deswegen schaut mal, wo Rosengarten, aber natürlich auch Sua Mataia am Ende landen.
Es gibt ja diese schönen Mockdraft-Simulatoren, wo man sein Lieblingsteam wählen kann und dann einen Mockdraft durchgehen kann. Und wenn ich mit den 49ers spiele und keinen dieser Top-Right-Tackle in der ersten Runde kriege und keiner fällt, dann bin ich immer sehr, sehr gerne bei Roger Rosengarten am zweiten Tag.
Glaube ich dir sofort. Glaube ich dir sofort. So, komm, wir wollen auf die innere Offensive Line wechseln, auf die Center und Guards. Und auch dort haben wir sehr viel Dichte. Auch auf Center in diesem Jahr mal endlich wieder, haben wir auch nicht jedes Jahr, dass wir diese Dichte an Talent auch an guten Spielern haben. Das ist nicht unwichtig. Wo siehst du im Vergleich zum Offensive Tackle die größten Unterschiede? Was muss ein Guard, also wir reden ja ganz oft davon, wenn er nicht Tackle spielen kann, soll er auf Guard wechseln. Ne? Dabei ist das ja auch leichter gesagt als getan, wenn er das noch nie gespielt hat. Man meint ja immer, drinnen spielen ist leichter als außen. So wirkt es ja zumindest. Aber was muss eigentlich ein Guard und ein Center besser können als ein Tackle?
Ja, man arbeitet halt als Guard und Tackle, als Guard und Center eher in diesen kleineren Spaces. Also man braucht nicht so ganz diese Range, man braucht nicht so ganz diesen Reach, muss aber dafür auch im Run Game vor allem in diesen kleineren Spaces einfach seine Aim Points und seine Angles sehr, sehr gut verstehen und setzen können und dann eben auch den Bullrush stoppen. Das ist in der Pass Protection für mich bei den Interior Linemen das A und O. Wenn du das schon mal kannst, das ist eine super Basis, mit der man arbeiten kann. Dann natürlich die Top Prospects, über die wir sprechen werden, die können dann auch den Counter Move im besten Falle noch wieder stoppen. Aber ja, Run Game, Leg Drive, Finishing, der Strike, den man hat, also mit welcher Physis man so diesen ersten Pop an der Line of Scrimmage gewinnen kann, ist sehr, sehr wichtig. Dann gibt's viele Schemes, wo man auch pullen muss, wo man eine gewisse Mobilität haben muss, wo man auch am Second Level was hinkriegen muss. Und dann für Center finde ich, und das hört man immer mal, das sieht man zwar auch auf Tape, aber das hört man dann immer wieder über gewisse Prospects, ist auch einfach die Spielintelligenz und das Football-IQ, was man hat, sehr, sehr wichtig, weil es eben auch viele Center gibt, die Protections callen, die den Mike identifizieren und so weiter und so fort. Und ich sag's direkt vorab, ich habe in meinen Top 5 drei Spieler, die ich auf Center sehe. Und das hat man nicht alle Tage, weil ja, es ist auch eine Position, wo es schwierig ist, auch für NFL-Teams da einen guten zu bekommen.
Dann erleben wir endlich ein paar Unterschiede und das ist auch gut so. Ich beginne direkt mit meiner Nummer 5 und das ist Christian Haynes von der UConn. Hat im Prinzip die ganze Zeit Right Guard gespielt und ist weniger athletisch, muss man einfach fairerweise sagen. Deswegen spielt er innen. ne? Und was ihn halt auszeichnet, er hat sehr schnell verstanden in seiner Karriere, so habe ich zumindest den Eindruck, dass er technisch das Spiel gut spielen muss, damit er erfolgreich blocken kann. Und dementsprechend legt er eine Arbeitsmoral an den Tag und eine technische Raffinesse tatsächlich, die du bei einem Spieler, also im Gucken, habe ich sein Alter hier, ist jetzt der hat in 10 Tagen Geburtstag und wird 23, siehst du. So. Bei einem dann fast 23-jährigen Spieler, die du so selten kriegst. Und für mich ist das ein Spieler, der zwar vielleicht nicht das Potenzial hat, was aber auf Guard auch tatsächlich etwas ist, wonach ich nicht zuerst gucke, der dir aber sehr viel Sicherheit und Stabilität gibt. Also Haynes macht dir nicht viel falsch, macht dir sehr viel richtig und das ist das, was du, ich sage ja immer wieder, die Konstanz, die Kontinuität, der dir eben über lange Zeit vielleicht Stabilität geben kann und ein interessanter Pick an dieser Stelle ist. Und ich denke, er hat immer Right Guard gespielt. Ich würde ihn jetzt auch erstmal woanders nicht sehen. Also, ne? Klar kannst du Interior eher nochmal die Seite wechseln, weil da ist es weniger gravierend mit dem Bein. Aber es wird seine Gründe haben, warum UConn ihn die ganze Zeit, obwohl er wahrscheinlich der beste Offensive Lineman in dem Team gewesen ist, auf Right Guard hat spielen lassen, obwohl es wichtigere Rollen in dieser Offensive Line sich geben wird. Deswegen Haynes weiterhin als Right Guard.
Ja, Haynes, einer, der es bei mir knapp nicht geschafft hat. Das ist auch eine Position, wo man 10 gute Prospects aufzählen könnte. Bin mal gespannt, wer bei dir noch reinkommt. Aber du sagst es, ich glaube auch Haynes ist ein Starter recht früh in seiner Karriere, der am zweiten Tag gedraftet werden wird. Ich habe an meiner 5 tatsächlich Cooper Beebe von der Kansas State, der Left Guard der Wildcats. Ist Cooper Beebe ist jemand, der gefühlt schon ewig startet, schon ewig gute Production zeigt, der auch seit Jahren eigentlich derselbe Spieler ist. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Der ist ein technisch sehr guter Mauler mit durchschnittlicher Athletik. Ist halt jemand, der im Run-Game ein absoluter People-Mover ist. Der vor allem in so Gap-Schemes, was Downblocks und so weiter und so fort angeht, überragend ist, da eine Power an den Tag legt, die super ist. Sein Anchor ist stark, er kann damit den Bullrush theoretisch stoppen. Sein Locating, was er so am zweiten Level macht, für die Teams, die das wollen, ist er wahrscheinlich nicht der Richtige. Also er ist schon Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens, ich hau ja diese Teams gerade immer wieder raus. Für diese Art Spieler ist oder für diese Art Offense ist Cooper Beebe gebaut. Was ihn tatsächlich davon abhält, noch ein bisschen höher gegradet zu sein, sind seine sehr kurzen Arme. Also wir haben eben gesagt, Armlänge auf Guard nicht ganz so wichtig. Er hat mit 31,5 Armlänge schon sehr, sehr kurze Arme und das zeigt sich. Er hat dadurch immer wieder Probleme im Run-Game, auch in dieses Ledge reinzukommen, wird dadurch immer mal gestackt. Das heißt, Offensive Linemen, die ihn dann so ein bisschen im Prinzip von ihm wegbankdrücken machen können und ihn dann so ein bisschen auf Distanz halten können, ihr Frame sozusagen freihalten können. Das kann ihm auch in der Pass Protection wieder wehtun, wo er es aber zumindest in der Big 12 geschafft hat, mit seiner Geduld und mit seinem Vertrauen in seine sehr gute Technik geschafft hat, dafür zu kompensieren. Cooper Beebe, ich habe eine Third-Round-Grade auf ihn, das ist immer noch sehr, sehr gut. Wie gesagt, dahinter kamen noch einige. Du hast eben Christian Haynes genannt, der wäre auch so ungefähr in dieser Bewertung ist auch so ungefähr damit drin. Für mich ein solider Star deinem Gap-Scheme.
Ich habe Beebe tatsächlich an 2 in meinem Ranking. Kein Sack zugelassen in seiner College-Karriere laut PFF. Und das ja wirklich gegen talentierte Gegenspieler. Also wenn wir alleine mal nach Texas rüberschielen, gegen die er jedes Jahr spielen musste und dass er gegen die halt nichts zugelassen hat, ist auf jeden Fall ein Statement. Also du hast dich zwar verhältnismäßig nur in der Big 12 gut geschlagen, aber da sind ja tatsächlich in diesen beiden Jahren jetzt ziemlich gute Defensive Tackle gewesen. Wie gesagt, für mich die 2. Denn ich denke, ich habe selten mache ich eine Pro-Comparison, Aber wenn sie es anbietet, bietet sich an. Und ich weiß noch, ich habe damals Will Hernandez gegen die Sooners spielen sehen.
Oh, das gefällt mir.
Und das hat mir irgendwie so, weil es ist dann ja auch dasselbe Tape, weißt du, du guckst halt, zwar ist das Kansas State und nicht UTEP, aber halt wieder gegen die Sooners und du siehst das und es gibt dir direkt dasselbe Gefühl irgendwie. Ja, ich meine, wir wissen alle, wo Will Hernandez gedraftet wurde und was er kann und wo er hingehört, auch spielerisch. Und ich denke, mit Bibi, wie du schon sagst, One Gap und Big Mauler, wie man so gerne sagt, also ne, ein Tonesetter da an der Line, den wirst du mit ihm auf jeden Fall kriegen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wir bleiben in der Big 12, gehen aber in die Berge zu den West Virginia Mountaineers für meine 4. Und da haben wir Zach Frazier, den ersten von einigen Guards, Sendern, sorry, die ich in meiner Top 5 habe. Zach Frazier ist ein kompakter Center, also nicht der allergrößte, nicht der allerlängste, auch wieder mit durchschnittlicher Athletik, also ich glaube, er ist jetzt kein Jason Kelce Art oder Garrett Bradbury oder welche Centers da in der Vergangenheit gab, wo das halt das absolute A und O war, ist jemand, der aber seinen Winkel sehr, sehr gut versteht, finde ich, der Gaps mit Leverage sehr, sehr gut öffnet, auch dieses Torque wieder hat, dass er einfach immer ein bisschen niedriger ist, Low Man Wins und dann immer wieder dieses Uprooting schafft, das heißt die Beine des Gegners vom Boden wegzunehmen, so nenne ich es mal, im Run Game deshalb sehr, 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 sehr stark. Als Pass Protector hat er tatsächlich zum Beispiel gegen Dante Corleone, über den wir nächstes Jahr sprechen werden, von den Cincinnati Bearcats in Defensive Tackle, ab und zu mal seine Probleme gehabt. Aber Corleone ist auch jemand, der, glaube ich, in dieser Draftklasse in erster Runde gehen würde. Von daher, da sehe ich so ein paar Probleme mit seinem Punch, mit seinen Aimpoints so ein bisschen in der Pass Protection, wo ihm dann auch diese fehlende Länge, diese fehlende absolute Größe vielleicht auch ein bisschen oder ihm durchaus auch wehtut, wo er einfach nicht so ganz so solide ist. Trotzdem ja noch ein guter Pass Protector. Das war auch wirklich das einzige Spiel, wo ich da tatsächlich Probleme gesehen habe, war halt gegen einen absoluten Top-Spieler. Wir sind mit Zach Frazier immer noch in der dritten Runde. Er erinnert mich an einen Sender, den ich in ein paar Minuten noch nennen werde, aber halt nicht ganz so gut, nicht ganz so solide wie der Freund von Oregon. Aber auch Zach Frazier ist jemand, der ja früh starten kann und ein Teil so einer Offensive Line für die 4 Jahre seines Rookie-Vertrages und hoffentlich darüber hinaus sein kann und wird. Und dessen Namen wäre auch irgendwann in den Top 70 Top 60 Picks wahrscheinlich, ja, definitiv hören werden.
Ja, und es ist ja gut zu wissen, dass es in Zach Frazier praktisch einen Trostpreis gibt für die bei dem ersten Center halt leer ausgehen, die den halt nicht kriegen, dass sie wissen, es gibt einen vergleichbaren Spielertypen, der nicht ganz das Level hat, den gibt es noch und auch den können wir starten lassen. Ich denke, Zach Frazier, ja, bei mir die 6, knapp nicht geschafft, aber ja, ich teile das, was du sagst. Ich habe tatsächlich eine Überraschung, glaube ich, auf Platz 4, was Zach Frazier dann eben nicht in die Top 5 reinlassen hat. Ich habe an 4, habe ich Dominic Pooney von Kansas und der sehr athletisch ist und ich mag, also du hast das vorhin bei Mims gesagt, den siehst du und denkst so, wow, ja, da ist auch jedes Gramm genau da, wo es hingehört. Na, und bei Pony geht's mir ähnlich, auf Guard, da sitzt einfach alles. Also der hat Left Guard und Left Tackle gespielt, für Kansas, nicht für Kansas State wie Bibi. Und ja, natürlich bist du der beste Offensive Lineman, spielst dann eben auch mal Left Tackle, ist aber eindeutig eben ein Guard. Das sollte er auch weiter spielen und wie gesagt, nicht nur kräftig gebaut, es ist alles so, wie du es haben willst. Schöne, breite Hüften, sehr tiefer Körperschwerpunkt, spielt ruhig im Pass Protection, weiß da einfach, was seine Fähigkeiten, was seine Techniken sind, die er bereits erlernt hat. Wird auch in Zukunft gegnerischem Bullrush gut gewachsen sein. Also das alles, was du ihm drin gut blocken musst. Also du du hast ja jetzt die Speed-Jungs, die kommen ja halt von außen rum, ne? Die fliegen die um die Ohren, aber die beweglichen Techniker und sauberen Spieler, die aber eben auch teilweise mit einfach purer Gewalt und Kraft dir entgegenstehen, ja, denen ist er halt gewachsen und da kann er dann deshalb auch sehr gut auf Deutsch, auf Deutsch sag ich schon, auf Guard spielen. und ja, ich gehe davon aus, dass er sehr schnell einen Startplatz ergattern wird, wenn ich auch von Beginn an direkt spielen kann. Denn Masse und Beweglichkeit sind einfach das, was in der NFL funktionieren wird. Und ich denke, dass er auch technisch reifer spielt bereits, als man ihm das nachsagt. Also es gibt einfach Aktionen, da ist vielleicht die Kontinuität noch nicht da, aber du siehst das einfach, dass er den Aufgaben der Position gewachsen ist. Und klar, man muss natürlich auch sagen, von einem 24-jährigen Spieler erwarte ich das letztendlich auch, dass er bereits diese Reife anders vollzogen hat als vielleicht ein Blocker mit 21. Er hat auf jeden Fall das gezeigt, was ich sehen möchte.
Ja, auch jemand, der für mich so es knapp nicht geschafft hat, habe ihn knapp hinter Christian Haynes, aber ja, wie du schon sagst, im Run-Game, da zeigt er einfach, was auch zur NFL transferiert oder was er auch in der NFL zeigen wird, da ist er wirklich überragend als Left Tackle. Fehlt ihm manchmal, ja, das, was wir eben bei den Jungs, die eben ganz oben in der Tackle-Klasse gesagt haben, mit der Beinarbeit. Aber das kannst du nach innen packen und dann, ja, wir sind immer noch in der dritten Runde auch da für mich, was die Bewertung angeht. Und das heißt einfach jemand, der ein Starter sein wird. Vielleicht nicht in Woche 1 oder 2 oder 3, aber wenn der sich so ein bisschen an die NFL akklimatisiert hat. Und ich glaube auch, wenn man sieht, welche Spieler in der NFL teilweise auch in der Offensive Line starten, kann das beim richtigen Team natürlich auch sofort sein. Und auch ein guter Spieler auf jeden Fall. Die zweite, an Tag 2, da freue ich mich wirklich auch richtig auf diesen Run an, ich nenne sie jetzt mal Guards, vielleicht sind da auch ein paar Center dabei, aber den erwarte ich da wirklich. Und ja, auch Dominic Puni wird da, denke ich mal, dabei sein.
Ja, was du schon sagst, also Frazier, Haynes und Puni für mich auch ungefähr dieselbe Güteklasse. Eine Klasse drüber, das ist bei mir dann der beste Center dieser Klasse, den du ja auch schon angedeutet hast. Bin gespannt, ob er bei dir vielleicht sogar auf der 2 ist. Jackson Powers Johnson von Oregon, von den Ducks. Er ist eben 21 Jahre alt. Und du siehst einfach, warum er auch die Remington Trophy als bester Center in diesem Jahr bekommen hat. Ne? Der spielt ruhig, der spielt gelassen. Also das ist egal, was du ihm für ein Matchup entgegenbringst. Der lässt sich davon nicht so überfordern. Oder du hast nie das Gefühl, dass er in seinem Kopf gerade denken könnte, das ist jetzt vielleicht mal eine Nummer zu groß für mich, ne? Und das hat den Ducks sehr geholfen, diese Stabilität, diese Sicherheit, dieses Spielverständnis, diese Führungsspielqualität auch, die er halt mitbringt, ne? Er war eben auch der Kopf dieser Offensive Line und hat sicherlich Bo Nix auch gewaltig geholfen dabei, ne? Mit diesem Mindset. Und ich denke, technisch kann er sogar noch eine Schippe nachlegen. Muss mal gucken, wie athletisch er da dann wirklich. Er hat bei den athletischen Tests jetzt auch nicht rasiert. Muss man halt sehen, was da für ihn tatsächlich geht. Aber ich hatte das schon gesagt. Ich kann das bei Interior Offensive Linemen eher vernachlässigen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man da irgendwelche Concerns haben müsste bei ihm. 1,91, 149 Kilo. Ich denke, dass er auch ohne weitere technische Entwicklung seine Matchups ja gut weiterhin schlagen kann und er wird ja sogar noch häufiger Unterstützung kriegen. Also du bist als Center ja auch in der Regel nicht auf dich alleine gestellt, wenn du nicht gerade als Puller fungierst, auch wenn ich ihm das durchaus zutraue, also dass er das auch gut hinbekommen wird, wenn man schematisch mit ihm mal solche Sachen machen möchte. Er hatte ein extrem gutes Auftreten rund um den Combine. Also ist sehr gut bei den Teams auch so angekommen. Also er könnte, obwohl Center, halte ich das für außergewöhnlich, dass der am Ende in der ersten Runde gedraftet wird. Ich meine, es passt halt alles. Ne? Also ich glaube schon, dass er mehrere Teams begeistert hat und die sich vorstellen können, dass sie aus dem ersten Draft Day in die Pressekonferenz gehen und sagen, das ist unser First Pick, den haben wir jetzt geholt, Leute. Freut euch.
Ich habe ihn tatsächlich auf 2 und ich habe ihn in der ersten Runde. Und ja, ich habe es eben schon mit meinen First-Round-Grades gesagt, das muss schon ein besonderer Spieler sein, um diese Bewertung zu bekommen. Physisch und smart, das sind die zwei Dinge, die für mich bei die Jackson Powers Johnson ausmachen. Sehr guter Pre-Draft-Prozess, wie du gesagt hast. Hier möchte ich tatsächlich auch mal eine Player-Comp raushauen, weil als ich ihn geguckt habe, kam mir immer wieder Creed Humphrey bei Oklahoma in den Kopf. Also die beiden finde ich sehr, sehr ähnlich. Und Creed Humphrey, einfach einer der besten Center der Liga, für die Chiefs extrem wichtig. Die haben ihn damals an paar 60 bekommen, was ein unfassbarer Stil war. Und ich glaube, einen ähnlichen Impact kann und wird Jackson Powers Johnson haben. Nicht für jedes Scheme. Wie gesagt, er ist nur ein durchschnittlicher Athlet, was die Mobilität angeht. Für mich im Richtigen sofort ein Starter und ein ganz, ganz wertvoller Spieler. Auch einer, der mit seiner Intelligenz und Leadership, Führungsqualitäten, einfach ein ganz wichtiger, wertvolles Teil einer Offense, einer Franchise sein kann und hoffentlich dann auch wird.
Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, du bist jetzt, ich bin gespannt auf deine 3 tatsächlich noch.
Ja, ich bin.
An 1 sind wir uns dann wahrscheinlich wieder einig, aber auf deine 3 bin ich tatsächlich noch gespannt.
Ja, an 3 habe ich Graham Barton von Duke, der da Left Tackle spielt. Ist ein explosiver.
Da bin ich halt als Bears-Fan gebranntes Kind. Vielleicht habe ich Barton deswegen niedriger. Mit Whitehair haben wir damals den Versuch gemacht, ihn von Left Tackle auf Center zu wechseln. Und ich meine, Whitehair hat lange in der NFL bei den Bears gespielt, aber Whitehair war nie ein guter Center für die Bears. Deswegen bin ich da vielleicht einfach ein bisschen vorsichtig. Aber red weiter.
Ja, Barton für mich ein explosiver und aggressiver Blocker. Also auch seine Explosivität, die er dann eher nicht so im Kickstep hat auf Tackle, sondern halt, wenn er nach vorne geht, wenn er den Gegner die Line of Scrimmage attackiert im Run-Game, da finde ich, sieht man diese Explosivität und Athletik, die er hat, die er auch im Testing gezeigt hat. Dieser Strike, ja, eben sehr, sehr aggressiv, wie ich schon gesagt habe. Find manchmal so sein Locating, seine Aim-Points, das sind schon Schwächen, wo er dann vielleicht diese Aggressivität manchmal ein bisschen noch zurücknehmen sollte, um dann eben das erstmal richtig hinzubekommen und dann hoffentlich die Aggressivität wieder reinbringen kann. Dadurch fällt er auch das ein oder andere Mal hin, aber im Endeffekt, ja, mag ich das schon, wenn Offensive Linemen so tonangebend sind, gerade auch im Run-Game, gerade auch für ihn. Ja, auf Tackle fehlende Armlänge siehst du, er hat nicht ganz 33-Inch Arme. Wie gesagt, da sieht man auch diese Explosivität nicht so ganz in den Pass-Sets als Tackle. Für Guard reicht es auf jeden Fall. Also da ist er eher ein überdurchschnittlicher Athlet, auch in der NFL. Core-Strength und Anchor gegen Bullrush ist auch sowas, was ihn auf Guard weniger wehtun wird, weil er da einfach keinen Jared Verse haben wird, der erstmal 7 Meter beschleunigen kann und dann einer der besten Speed-to-Power-Converter ist, die es im College-Football in den letzten Jahren gegeben hat. Ich glaube, man kann ihn nach innen packen, sei das jetzt Center. Ich habe immer wieder, seit Jahren lese ich bei Graham Barton Center, auch jemand, der immer wieder schon in der Draft-Diskussion war, den ich, glaube ich, vor 2-3 Jahren schon das erste Mal bewertet habe. Auch jemand, der sich immer wieder noch verbessert hat. Das gefällt mir auch an Graham Barton. Für mich ein eindeutiger Guard-Center. Wir werden nachher über die 1 sprechen, die wir beide auf 1 haben, den wir vielleicht auch erstmal auf Tackle ausprobieren würden, je nachdem, wie es da anderswo aussieht in der Offensive Line bei einem Team. Für mich Barton jemand, den ich sofort nach innen packen würde. Wie gesagt, Guard oder Center. Ich glaube, da kann er alle 3 Positionen spielen. Hab ihn mit einer Zweitrundenbewertung. Sehe ihn teilweise in der ersten Runde in Mock Drafts. Weiß nicht, ob er in die Top 32 kommen würde. Wahrscheinlich ganz knapp nicht. Deswegen eher so eine frühe zweite Runde, wo ich ihn sehr, sehr gerne haben würde. Aber ja, meine 3 in dieser Interior Draft Class. Ich glaube, da gibt's auch noch Dinge, wie gesagt, wo er besser werden kann, wo er einfach seine Technik noch ein bisschen verfeinern kann. Und dann wird auch Graham Barton zu einem Plus-Starter einer Interior Offensive Line werden.
Okay, dann habe ich also an 5 Christian Haynes, du Zach Frazier. An 4 habe ich Dominic
Tony. Nee, ich habe an 5 Cooper Beebe.
Cooper Beebe an 5, okay.
Ich habe Frazier an 4.
Okay, Cooper Beebe an 5, Zach Frazier an 4. Dort habe ich Dominic Pooney. An 3 hast du Graham Barton und ich habe Jackson Powers Johnson. Den hast du wiederum an 2. Dort habe ich Cooper Beebe. Und an 1 haben wir beide Troy Fautanu. Sind wir wieder in Washington, da wo wir Roger Rosengarten schon hatten. Der Starting Left Tackle in diesem Jahr hat auch Left Guard schon gespielt. Was, ja, im Prinzip können wir direkt die Diskussion aufmachen. Warum Fautanu, warum gibt es überhaupt das Gespräch darüber? Weil im Endeffekt Armlänge ist okay, ne? So, er ist vielleicht einfach, einfach nicht so beweglich, wie man das für die Position gerne hätte. Oder wie würdest du es beschreiben?
Ich finde, es ist eine sehr, sehr interessante Diskussion, weil ich glaube, dass Troy Fautanu ein Starting Tackle in der NFL sein kann. Der ist halt 6 Fuß 3 und 6 Achtel, fast 6'4 mit 34,5 Armen. Das sieht man auch. Die Länge ist eigentlich kein Problem für ihn. Ein explosiver Athlet, der sieht viel leichter aus mit 317 Pfund. Da hatte ich teilweise auch im Jahr gedacht, boah, vielleicht kommt der und wiegt nur 290 oder so, kommt dann aber mit 317 Pfund. Auch da sieht man die Explosivität zwar auch eher in den Pass-Sets als zum Beispiel bei einem Graham Barton, also Troy Fautanu auf jeden Fall einer, den ich zumindest auf Tackle mal ausprobieren würde, wenn ich da einen Need habe als Team. Hat einen breiten Oberkörper, deswegen hat er immer mal Probleme, seine Hände innen zu halten. Er ist halt sehr interessant gebaut, so dass, also er hat schon sehr, sehr lange Gliedmaßen, aber auch eben sein Körper an sich ist ziemlich breit gebaut. In Space ist er halt überragend, passt in diese Wide Zone Offenses, Reach Blocks kann er, das hat er auch immer wieder bei Washington gezeigt, wo er dann den Backside 3-Tech so ein bisschen wegcutten kann von seinem Left Tackle Spot. Was seine Schwäche ist, als Pass Protector finde ich, ist eher der Power Rush und die Speed to Power Conversion. Da ist zwar die Länge kein Problem, aber dadurch, dass er immer wieder Probleme hat, seine Hände innen zu setzen, gibt er für mich seine Chest und seine Brust zu oft preis. Wie gesagt, ich würde ihn auf Tackle ausprobieren. Ich glaube, er kann ein Starting Tackle in der NFL doch sein, trotz dieser Limitation. Kann aber auch ein überragender Guard sein. Also das ist so die Abwägung, die ein Team machen muss, weswegen ich ihn halt auch auf Interior habe. Das ist ja ganz interessant. Viele Teams haben einfach auf beiden Spots ein Need und im Endeffekt lässt man dann die besten 5, möchte man dann irgendwie auf den Platz kriegen und da gibt einem Troy Fautanu wirklich auch die, ja, er hat diese Flexibilität, auch einfach beides zu machen, wenn man es braucht. Trotzdem, er ist nicht der allergrößte, wie gesagt, knapp 6'4. Und dann, ja, dadurch, dass er seine Brust so oft preisgibt, ich glaube, das werden auch Pass-Rusher in der NFL noch ein bisschen öfter nutzen können. Ich weiß auch nicht, wie gut er auf Right-Tackle aussehen würde. Vielleicht wäre das, wenn ein Team sagt, wir probieren erstmal da aus. Weißt du, ich finde ihn so ein bisschen ähnlich wie Elijah Vera Tucker. Da hatten wir vor ein paar Jahren die Diskussion.
Ja,
nicht ganz derselbe Spieler.
Smith gedacht, tatsächlich.
Ja, gut, ja. Nicht ganz dieselben Spieler, aber auch so, wo man dann gedacht hat, okay, wenn ich den als Tackle grade, ist das immer noch gut, ist das immer noch solide, aber als Interior-Spieler halt einfach überragend. Von daher, ja, ich bin gespannt, wo ein Team ihn draftet. Kann mir Top 20, denke ich mal, wird er gehen. Ich sag mal Top 25, bisschen konservativer. Und ja, ob man ihn dann tatsächlich erstmal auf Tackle ausprobiert oder ob man direkt sagt, hey, du bist ab sofort unser Starting Guard. Auf jeden Fall, ja, ein explosiver Spieler. Jemand, der, ja, wie gesagt, in diesen Blocking-Schemes, wo man eben beweglich sein muss, da wird er, denke ich mal, auf den Board sehr, sehr hoch sein.
Gut. Dann ist das auch dazu gesagt. Ich würde sagen, bevor wir zum Abschluss auf unseren Sleeper oder Spieler, der vermeintlich zu niedrig ist, stehen. Lass uns noch einmal kurz über die beiden Deutschen reden, die wir hier Interior haben. Das ist Brandon Coleman von der TCU und Nuruddin Nwili von Nebraska. Beide sicherlich für den Draft relevant. Brandon Coleman nochmal ein Stück weit mehr, da er wirklich realistische Chancen darauf hat, im Bereich, ich glaube, ja, ab Runde 3, 4, glaube ich, dürfen wir über Brandon Coleman reden. Ne? Vielleicht Runde 5 ist so der Bereich, wo das für ihn spannend wird. Ich glaube, wo bei ihm dann das Füße wippen und das nervöse Schauen, welche Spieler genommen werden und wer denn gedraftet wird, dann eben hochgeht. Ist damals als Basketballspieler von Berlin in die USA gekommen, wollte an der Highschool eben eigentlich Basketball spielen. Da hat man dann festgestellt, Junge, probier doch mal Football aus. Hat er gemacht, war eine gute Entscheidung, denn er hat für die TCU unter anderem auch im National Championship auf Left Tackle und Left Guard gespielt. Ja, da hat er beidermaßen eine gute Figur gemacht. Hat sicherlich auf jeden Fall die Maße, die man als Guard mitbringt, weniger als Tackle. Und kann sehr schwer spielen tatsächlich. Ne? Natürlich ist er technisch noch nicht da, wenn wir sagen, mit 15, 16 in die USA rüber und dann, ja, eigentlich Basketballspieler. Das ist sicherlich die Hauptaufgabe. Aber ich denke, aufgrund der Athletik, die er mitbringt, kann er an Tag 3 auf jeden Fall seinen Namen hören. Und ich wäre tatsächlich überrascht, im Gegensatz zu letztem Jahr, als wir Kilian Zierer und so ja doch auch bei RTL ein bisschen in den Fokus gerückt haben, durch so kleine Videoformate und so, die es dann gab. Bei Kilian habe ich mir schon gedacht, aufgrund von Vorverletzungen wird er am Ende wahrscheinlich nicht gedraftet. Aber Brandon hat schon ziemlich gute Chancen. Also ich wäre sehr überrascht, wenn nicht, tatsächlich.
Ja, genau, da gehe ich mit. Leider jemand, der letztes Jahr, also in der 2022er Saison, seinen besten Football gespielt hat. Da vielleicht auch mit einigen der, ich glaube, TCU hatte letztes Jahr 2 Draftpicks von der Offensive Line, vielleicht da auch durch die Spieler um ihn herum nochmal ein bisschen komfortabler war. Trotzdem, ja, wie du sagst, ich glaube so, früher bis mittlerer dritter Tag, vierte, fünfte, vielleicht auch sechste Runde, ist das, wo es für ihn interessant wird. Vielleicht auch schon Freitagabend, man weiß nie, würde ich mir für ihn natürlich wünschen. Aber ich denke, ja, realistisch ist so die vierte, fünfte, die Region. Aber auch auf jeden Fall ein Guard. Glaub da, er sieht auch aus wie ein Guard. Also er hat jetzt nicht die Er ist jetzt nicht gebaut wie ein Tackle, finde ich. Wie ein NFL-Tackle.
Nee, und dann haben wir mit Nureddin Nouili, ich glaube, ein Frankfurter Jungen, ne?
Ja, Frankfurter Region. Irgendwo aus der Pfalz eher. Offiziell okay. Im Nebraska-Roster steht Frankfurt, weil das wahrscheinlich so die nächste Stadt war, die irgendeiner kannte.
So habe ich es zumindest verstanden. Das letzte Team, ja.
Statt ja, genau. Ja, Nouili, ein Right Guard bei Nebraska gewesen, diese Saison Starter in der Big Ten. Jemand, der ja auch eine schöne Aggressivität zeigt als Blocker. Ihm fehlt leider so ein bisschen die Balance und die Core Strength, finde ich. Er endet immer mal wieder auf dem Boden, hören seine Plays auf. War trotzdem beim Hula Bowl, das ist, ja, dadurch, dass es ja leider den NFLPA Bowl nicht mehr gibt, während ich hier mein T-Shirt trage, mittlerweile der drittgrößte Bowl.
Das wäre da wahrscheinlich gewesen, oder? Das wäre so ein Spieler gewesen. Hättet ihr den?
Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Jemand, der daraufhin wahrscheinlich auch als Free Agent irgendwo in einem Camp landen wird und dann halt sehen muss, wie da die Besetzung ist, ob er vielleicht battlen kann, ob er es vielleicht auf eine Practice Squad schafft. Ich glaube, so in der Region ist er anzusehen. Wie gesagt, wenn er so ein bisschen diese Balance, dass er das Waistbending ein bisschen weniger macht, wenn er das verbessern kann mit einem guten O-Line-Coach, ist es vielleicht gar nicht so abwegig, dass er es schafft, tatsächlich auf eine Practice-Squad zu kommen. Und es gibt ja auch für jedes Team jetzt, also das sind nicht mehr nur noch die paar, die durchs IPP gegangen sind, die den extra Practice-Squad-Platz bekommen, sondern jedes Team in der NFL hat jetzt einen extra Practice-Squad-Platz für einen internationalen Spieler. Und wenn ich mal im Kopf durchgehe, ich weiß nicht, ob es 32 bessere gibt. Also deswegen hoffe ich dann, dass er einen dieser Spots ja ergattern kann und darüber vielleicht dann in der NFL bleiben kann für ein paar Jährchen.
Auch das, ich denke, das ist auch der Punkt für Zierer natürlich im nächsten Jahr. Lorenz Metz, der vielleicht nochmal eine Chance kriegt dann, ne?
Und er hat gut getestet, Nureddin, hat einen guten Pro-Day hingelegt. Und das war auch nochmal wichtig, ja.
Ja, Das ist tatsächlich der Punkt, was wir auch letztes Jahr deswegen haben wir eigentlich relativ zeitig gesagt, so, ey, Kilian, vielleicht 7. Runde, aber eigentlich eher nicht gedraftet, weil am Ende des Tages, du musst halt auffallen, ne? Wenn du in den späten Runden gedraftet werden willst, musst du jemand sein. Brandon Coleman war halt beim Combine, so. Den kennen die Teams, den haben die kennengelernt, die haben mit ihm gesprochen. Das ist halt ein Riesenplus, was er gegenüber zum Beispiel Nureddin auch hat, der dann aber wiederum eben beim eigenen Pro Day gut gerockt hat. Nebraska wird besucht, wird von den Scouts wahrgenommen, das ist keine kleine Schule. Auch das ist ein Punkt, was ihm einfach dann wieder was gibt. Ne? Du hast schon gesagt, es gibt diese zusätzlichen Plätze. Ich glaube noch nicht mal, dass er darauf schielen muss. Ich glaube, dass er auch so eine realistische Chance hätte. Was natürlich ein Manko ist, muss man ansprechen. Er hat es auch selber, ich habe vor ein paar Tagen, habe ich selber getwittert, dann habe geschrieben, dass Nureddin sicherlich Chancen hat, aber dass natürlich diese Dopingsperre drüber schwebt auch. Ne? Das ist ein Thema, wo er sich für rechtfertigen muss. Und einige Teams werden mit ihm darüber nicht sprechen, weil er halt kein First-Round-Talent ist, wo man dann seine Hausaufgaben macht und nachfragt, was da denn damals los gewesen ist. Denn es gibt eigentlich eine ganz gute Erklärung dafür. Aber das würde ihn halt natürlich bei einigen Teams nochmal rutschen lassen oder dass man ihn dann eben gar nicht berücksichtigt, weil man sagt, ey, für so einen Late-Rounder, der das und das schon auf dem Kerbholz hat, muss ich da jetzt auch nicht in die Bresche springen. Er hat das selber geliked. Also ich habe es getwittert, er hat es geliked. Also ich glaube, er weiß es auch, dass es halt Thema ist. Sonst hätte er mich da, glaube ich, für kritisiert oder so. deswegen denke ich, dass er das... dass ihm das klar ist, dass
das so ist. Es gibt ja beim Hula Bowl diese Interviews mit Scouts und da wird er mit Sicherheit von 32 Teams auch darauf angesprochen worden sein, weil die machen ihren Background-Check und das ist was dann recht schnell irgendwo steht. Und das ist ja auch eine schöne Frage als Scout, wo man dann auch ein Gefühl für so einen Jungen kriegt und womit man sich aber auch helfen kann, wenn man dafür eine gute Antwort hat. Und grundsätzlich glaube ich, diese Story, Björn Werner hat das ja vor ein paar Monaten mal erzählt, wie er mit Mike Tomlin gesprochen hat und der ihn dann auf diese ganzen Schwierigkeiten als ja deutscher Athlet in den USA angesprochen hat. Und ich glaube auch, wenn man darauf eine gute Antwort hat und das gut erklären kann, dass einem auch vielleicht bei einem Scout auf menschlicher Ebene nochmal hängen bleibt. Also vielleicht oder hoffentlich konnte er es dann auch in was Positives ummünzen.
Ja, unbedingt. Ich weiß auf jeden Fall, als ich in Dublin war, habe ich mich ja auch mit unserem werten Freund Immo dort getroffen und der hatte ihn ja auch begleitet auf diesem Weg in die Staaten ich weiß noch, wir haben im Hotel mit einem ja wirklich Urgestein von Nebraska Cornhuskers Fan dann so in der Lobby gesessen und ein bisschen gequatscht und als er dann hörte, was wir eben so machen und hatte er ihn dann auch direkt auf Nureddin, sprach er ihn halt an und fragte, was denn jetzt mit dieser Dopingsperre und so ist. Daher ist mir das tatsächlich auch noch im Gedächtnis. Fand ich natürlich interessant, dass er das auch da sofort auf dem Schirm hatte für diesen Neuzugang Interior O-Line. Spricht für die Qualität dieses Fans auf jeden Fall, dass er da sehr up-to-date gewesen ist bei seinem Team. Ja, das sind die beiden Deutschen in Interior. Wie gesagt, es mag noch andere geben. Wir werden auf defensiver Seite auch noch welche nennen. Aber das sind so Kandidaten, die halt wirklich eine realistische Chance haben, muss man so sagen. Wir können jetzt ganz tief weit reingehen, aber Spieler, die im Prinzip schon in der European League of Football
ja, lass uns über Dimi sprechen.
Verträge so unterschrieben haben, da kannst du davon ausgehen, dass die für den Draft halt keine große Rolle spielen. Ne?
Ich würde mich für Dimitrios Gokunis oder wie auch immer man seinen Nachnamen sagt, wir nennen ihn nur Dimi in Frankfurt, sehr freuen. Ja, aber wir freuen uns auch, wenn er bei uns spielen kann.
Ich wollte gerade sagen, nein, natürlich. Und das wünschen wir natürlich auch jedem deutschen Spieler. Haben wir aber noch, also ich sag dir ganz ehrlich, wer mir jetzt im Draft-Prozess eben aufgrund der Verletzung überhaupt keine Rolle mehr spielt, wo ich denke, ja, Herrschaften, das ist aber ja einer, den müssen wir ja auf dem Schirm haben eigentlich, das ist Zach Sinter, Michigan. Also irgendwie niemand redet mehr über Zach Sinter, weil der halt natürlich gerade auch schwerer verletzt, ne? Also war natürlich happig, was er sich da getan hat in dem Spiel, ne? Aber ich hoffe, dass er wieder auf die Beine kommt und dass er aufgrund der Verletzung natürlich sehr spät gedraftet wird, aber am Ende, wenn er fit ist, dann spielt der ja. Also dann holst du dir ja wirklich da vielleicht so Runde 4-5 oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der so tief hält, aber irgendwie, ja, Zach Zinter spielt überhaupt keine Rolle mehr. Michigan, Right Guard, ne?
Für mich der beste Lineman bei Michigan in den letzten 2 Jahren, wo die eine super Line hatten. Ja, vielleicht jemand, den man als Drittrundentalent aufgrund von Verletzungen in der 5. kriegen kann. Hast du auf jeden Fall recht, dass du das sagst, aber die Verletzung, ja, mal sehen. Aber vielleicht, wenn er wieder auf die Beine kommt, das wäre so das Trent Baalke Special, der verletzte Spieler versucht wieder aufzupäppeln. Vom Talent her auf jeden Fall.
Wir haben damals gesagt, Schien- und Wadenbeinbruch, ne? Und da haben wir ja noch so gesagt, aber glücklicherweise ja nur ein Bruch, weil das verheilt ja gut und dann kannst du wieder spielen. Aber ja, bei so einem Bruch kann natürlich auch mehr beschädigt werden, ne? Das wissen wir nicht, weil mich macht es gerade echt stutzig, dass er überhaupt keine Rolle mehr spielt. Hat das bei den Medicals, ist da irgendwie, oder wissen die Teams was, wo sie sagen, sind da, Junge, das, ich glaube nicht, dass der nochmal auf die Beine kommt. Also ich hoffe es halt, aber.
Vielleicht geht er auch doch viel höher, als wir gedacht haben. Aber ich denke mal, früher dritter Tag ist gerade so das, was für ihn realistisch wäre. Ja, gut, dass du ihn nennst, weil gesund könnte auf jeden Fall diese Top 5 so ein bisschen, ich sag mal, anknabbern bei mir. Vielleicht sogar drin sein. Ja.
Hast du noch einen, bevor wir den Sack zumachen hier?
Ja, ich möchte jemanden nennen, der leider tatsächlich irgendwie Medical-Probleme hat. Das ist Nathan Thomas von Louisiana. War früher mal Louisiana Lafayette. Ein massiver Left Tackle, also der wirklich sehr, sehr groß und breit gebaut ist. Auf jeden Fall auf Guard gehen wird, da ihm die Athletik auf Tackle in der NFL definitiv fehlt. Hatte mal so im Herbst schon gedacht, okay, das könnte jemand sein, der sich irgendwie der irgendwie noch ein Draftpick wird. Jetzt habe ich die Nachrichten bekommen, dass seine Medicals wohl nicht so gut sind. Dadurch wird er wohl nur ein PFA sein, aber trotzdem jemand, der vom Talent her genug mitbringt, um vielleicht einen Roster zu schaffen. Auch einfach diese Größe und diese Power, die er mitbringt, kannst du keinem beibringen. Und ja, Nathan Thomas von Louisiana, ein Name, den man vielleicht noch kennen kann, wenn man ein ganz großer Draft-Nerd ist.
Dann machen wir jetzt den Deckel drauf, komm. Von meiner Seite aus, wir werden diese Woche, haben wir ja schon gesagt, noch die Edge-Rusher und Linebacker aufnehmen. Die kriegt ihr zum Wochenende. Dann wird es nächste Woche mit den weiteren Positionen, die noch fehlen, weitergehen. Wir haben ausgiebig über die Offensive Line gesprochen. Wenn trotzdem noch Fragen sind, wenn ihr dazu was habt, dann lasst es uns wissen. Dann könnt ihr sehr gerne über Social Media uns kontaktieren und einfach zu dem einen oder anderen Prospect nochmal was fragen. Ansonsten habe ich in meinem Draft Guide 34 Offensive Linemen gelistet. Also zu jedem dieser 34 O-Liner gibt es ein Profil, auch zu Zach Zinter und Brandon Coleman. Wenn ihr dazu Näheres wissen wollt, findet ihr über unsere Kanäle dann ab dem Wochenende. Und das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Wir hören uns dann am Wochenende wieder. Und Lorenz, mach's gut. Du hast dann noch das letzte Wort.
Ja, tatsächlich cool, dass wir es geschafft haben, diese Position in einer Folge zu bearbeiten, auch wenn es eine sehr lange wird.